willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Florian, der sich selbst der Börsenpanda nennt. Florian hat letztes Jahr im Juni angefangen, an der Börse zu investieren und hat sich in dieser Zeit ein Depot mit rund 20 Aktientiteln aufgebaut. Ich freue mich heute, mit ihm über seine Learnings im ersten Investmentjahr zu sprechen. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hallo, moin moin.
Moin moin, ja, wir haben ja gerade schon gesprochen. Moin moin sagt man ja da oben in Hamburg. Wie alt bist du und wie verdienst du dein Geld?
Also, ich bin aktuell noch 36 Jahre alt und ich verdiene mein Geld als Abteilungsleiter in einem Maschinenbauunternehmen und wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Kniegelenken und orthopädischen medizinischen Produkten, also Röntgengeräte zum Beispiel und sowas alles, also alles rund um Medizin.
Ah ja, okay. Das hat ja jetzt recht wenig so mit Aktien und Finanzen zu tun. Wie bist du in deiner Freizeit zu diesem Thema letztes Jahr gekommen, dass du gesagt hast, so damit beschäftige ich mich mal?
Also gekommen bin ich da tatsächlich schon ein paar Jahre vorher zu. Ich habe mich einfach nur nie getraut anzufangen, weil diese ganzen, also du wirst ja eigentlich immer mega erschlagen, wenn du dich damit beginnst zu beschäftigen, mit den ganzen Fachwörtern und den ganzen Abkürzungen und eigentlich stehst du ja davor und weißt gar nicht, wo fange ich an, wo höre ich auf und was ist wichtig und was ist eigentlich Quatsch. Und ja. Habe das, wie gesagt, vor ein paar Jahren, habe ich das schon mal so ein bisschen fokussiert und wollte anfangen. Da war ich so gerade mit der Ausbildung fertig, 2009, 2010. Da war gerade Finanzkrise. Ich dachte, eigentlich müsste man jetzt anfangen. Aber war, wie gesagt, halt noch so ein bisschen ängstlich, konnte halt nichts anfangen mit den ganzen Begriffen und habe das dann relativ schnell wieder verworfen, habe dann mich auf meinen Job erstmal konzentriert, habe den Meister gemacht und bin da irgendwie vorangekommen. Und da war das so, vor ein, zwei Jahren war das dann wieder so, dass man irgendwie merkt, ja, du kannst zwar Geld verdienen, du kannst auch Geld beiseite legen. Das ist auch auf dem Tagesgeld ganz toll und das sieht auch alles ganz schön aus, wenn da das Komma immer weiter nach links rutscht, aber irgendwie kommt da halt nicht viel mehr rum, weil die Zinsen halt immer weniger wurden und immer weniger und nachher hast du halt deine 0,5 Cent oder deine 0,5% bekommen und das ist halt irgendwie wenig befriedigend, wenn du denkst, dann dafür brauchst du es halt auch nicht sparen, dann kann ich das auch lieber irgendwie verschoppen und das hat mir zwar auch immer großen Spaß gemacht, aber irgendwann ist das auch nicht mehr so befriedigend, wie es eigentlich sein sollte. Und so kam ich dann tatsächlich irgendwann dazu, dass ich endlich den Arsch hochgekriegt habe, auf gut Deutsch gesagt.
Und, also es war eigentlich der Wunsch nach mehr Rendite, einfach damit sich auch wirklich Sparen lohnt.
Genau, richtig. Genau. Ich wollte einfach, dass sich das mal auch lohnt, dass ich das eben nicht einfach rausfeuere und ausgebe quasi, sondern ich wollte das auch mal dann wachsen sehen, ne? Und wollte auch mal wieder mehr als mein halbes Prozent Zinsen haben sozusagen.
Wenn es denn das überhaupt noch ist, ne? Heutzutage.
Genau.
Ist schon gar keine Zinsen mehr und wenn man zu viel Geld da liegen hat, dann muss man sich schon Gedanken machen oder Sorgen machen, dass es negativ verzinst wird.
Ja, richtig, genau.
Ja, also das ist echt fatal, was wir da für ein Zinsniveau haben. Ja, was hat dir dann geholfen, dass du dann beim zweiten Anlauf doch den Absprung geschafft hast und das Thema nicht wieder hast fallen lassen?
Also ich muss tatsächlich gestehen, dass ich durch YouTube und so weiter unwahrscheinlich viel mitgenommen habe, was möglicherweise 2008 gar nicht möglich war, weil es da einfach noch nicht so populär war. Und ich habe durch Kolja Barkhorn, also Aktien mit Kopf, und Aaron, der diesen Homo Economicus-Kanal betreibt, die beiden habe ich halt nächtelang durchgeguckt und fand das total spannend, was die halt erzählt haben und wie offensichtlich einfach das ja mittlerweile doch ist mit Aktien und habe mich damit halt wirklich immer viel beschäftigt, habe diese Depot-Zusammenstellung von denen immer alles verfolgt und fand das super und habe dann parallel dazu angefangen, ja über Bücher die ganzen Basics und die ganzen Begriffe und so weiter alle anzueignen, damit man auch versteht, was man da hört und was man auch vielleicht selber mal sieht. Und habe dann noch so ein, zwei Monate ungefähr vor mir hergeschoben, habe dann im Mai letztes Jahr zwei Fonds aufgelegt bei meiner Haspa hier, bei der Sparkasse Und habe dann einen Monat später aber auch schon mein eigenes Depot aufgemacht und habe dann direkt mit 4 Sparplänen gestartet, so mit den Unternehmen, wo ich wusste, die nehme ich so oder so, da brauche ich nicht lange überlegen. Das sind einfach so die
Aktien-Sparpläne hast
du. Ja, genau, korrekt.
Ja, super.
Und habe dann da 4.
So, in den letzten Interviews war oft so das Thema ETF-Sparplan, wurde oft genannt, dass das viele machen. Und Aktiensparpläne finde ich auch super. Mache ich selbst auch.
Ja, also ETFs habe ich erstmal ausgelassen, weil ich mir halt gedacht habe, ich habe ja eh schon 2 Fonds. Das sind ja im Endeffekt ETFs, nur halt teurer.
Und, also keine ETFs, meinst du?
Wie bitte?
Also du meinst, du hast aktiv gemanagte Fonds?
Ja, genau, richtig. Ich habe ja 2 aktive und ich wollte eigentlich, der Grundgedanke, warum ich danach ein Depot aufgemacht habe, war, weil ich gucken wollte, ob ich es genauso hinkriege wie der Mensch von der Haspa oder ob ich besser oder schlechter bin. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt nach dem Jahr schlechter dargestanden hätte wie meine beiden Positionen bei der Haspa, hätte ich wahrscheinlich auch wieder aufgehört oder hätte vielleicht auch gesagt, nee, komm, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht meins. Dann lasse ich es einfach so managen und habe wenigstens ein bisschen was mehr, als ich vorher habe. Aber die Tatsache, dass ich irgendwie seit Tag 10 gefühlt besser lief als der eine Fonds von der Haspa, hat dann doch Spaß gemacht, weiterzumachen.
Ja, das klingt spannend, dass du da gleich die Erfahrung gemacht hast, quasi besser als deinen Fondsmanager abzuschneiden. Das heißt, deine Fonds besparst du jetzt immer noch oder hast du die dann auch direkt wieder abgesägt und gesagt, nö, das kann ich jetzt besser selbst machen?
Nee, die laufen in der Tat noch weiter. Das ist so ein bisschen meine Art, ich sag mal, Backup-Konto. Das soll eigentlich jetzt die nächsten 15 Jahre ungefähr laufen und dann werde ich das Geld entweder umschichten bei mir aufs Depot rauf oder ich nehme das und löse mein Haus aus, je nachdem was oder wie viel drauf ist. Also wenn es komplett geht, dass ich es auslösen kann, dann werde ich es wohl machen, beziehungsweise wenn das Ding dann irgendwie vielleicht über ein ETF oder so viele Dividenden abwirft im Monat möglicherweise sogar, dass ich damit meine Hausrate quasi komplett decken kann. Dann werde ich es wahrscheinlich nicht aus der Hand geben. Aber das muss ich dann sehen. Aber ich lasse es erstmal laufen. Das ist, wie gesagt, auf 2 Fonds aufgeteilt. Das ist einmal so ein Hochdividendenfonds und einer, der ist so ein bisschen wie der MSCI World, so ein bisschen aufgebaut, der andere. Der ist tatsächlich auch ein Plus, aber gut, da kann man wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen, selbst als Haspa-Berater nicht. Und der andere ist noch im Minus, aber dadurch, dass da jedes Jahr dann die Dividenden draufkommen mit aktuell, ich glaube, 5,5%, habe ich das immer so ein bisschen im Blick, ob ich mit Dividenden immer noch im Plus bin oder im Minus. Und im Moment bin ich dadurch immer noch ein bisschen im Plus und dann ist das für mich alles noch fein, dann lasse ich es hier laufen.
Ja. Dividenden, okay. Achtest du da auch bei deinen Einzelinvestments in Aktien drauf, dass du da dividendenstarke Titel auswählst oder wie gehst du da bei der Aktienauswahl vor? Also wie bist du zu deinen 20 Titeln jetzt gekommen?
Also ich versuche schon, die ganze Auswahl so ein bisschen darauf auszurichten, dass mir alle irgendwie eine Dividende bezahlen. Ich habe jetzt kein gezieltes Depot aufgebaut, wo ich sage, hier, die Dinger werden sich in den nächsten 3 Jahren verdoppeln. Das ist mir gar nicht so wichtig. Ich will eigentlich lieber so ein relativ, in Anführungsstrichen, langweiliges Depot aufbauen, was mir aber dann dafür in den nächsten Jahren, Jahrzehnten idealerweise, immer schön konstant Dividenden ausschüttet. Mit dem Hintergedanken im Prinzip, dass ich diese Aktien nie verkaufen muss und vielleicht auch nie möchte und ich dann in 20 Jahren mir damit vielleicht entweder die Nebenkosten vom Haus finanziere und ich quasi dann meine Rente oder mein Gehalt bis dahin dann als Taschengeld quasi habe oder einfach meine Sparpläne verdreifachen kann oder was auch immer. Aber das soll eigentlich so sein, dass ich jeden Monat immer so eine schöne Summe kriege und die soll, wenn es geht, halt immer schön anwachsen und jeden Monat ein bisschen mehr geben als den Monat davor. Und das macht einfach Spaß. Es sind jetzt noch keine Beträge, wo ich sagen kann, hier, cool, ich kann in 5 Jahren aufhören zu arbeiten. Also so ist es nicht. Aber ich bin mittlerweile schon so nach einem Jahr.
Das soll aber das Ziel sein.
Ja, also ich glaube, ganz aufhören zu arbeiten werde ich nicht schaffen. Dafür kriege ich entweder zu wenig Dividende oder ich verdiene einfach zu gut. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, jeder Euro, der reinkommt, weil für den musste ich halt nichts tun. Ich habe es halt einmal investiert und danach kommt es halt so. Ne? Und das ist, also ich finde diesen Hintergedanken halt so schön, dass der halt kommt, egal was ich mache, ob ich jetzt gerade fleißig bin oder faul oder ob ich in Hamburg bin oder am Strand in der Karibik liege, das kommt halt so oder so. Und das finde ich halt so genial. Ne?
Ja, das stimmt. Also so dieses passive Einkommen, was man sich da eben über Dividenden aufbauen kann, finde ich, ist auch eine tolle Sache und kann auch die Freude und die Begeisterung mit dir teilen. Also mir macht es auch immer total viel Spaß zu sehen, wenn mein Depot wächst und wenn ich hier eine Dividende ausgeschüttet bekomme oder so. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt viele hören und eben sehen, dass auch Investieren wirklich Spaß machen kann.
Ja, also das macht es auf jeden Fall. Es ist auch wirklich egal, ob da jetzt 14 Cent kommen oder ob da 6 Euro kommen oder 60 nachher oder wie bei manch anderen dann auch 600 oder 6.000, je nachdem, wie lange man dabei ist und wie viel Anlagehorizont man einfach hatte. Weil ich glaube, wenn das einmal Klick gemacht hat und man wirklich versteht, dass das jetzt immer kommt, also selbst wenn ich jetzt meinen Sparplan stoppe, aber meine Aktien nicht verkaufe, dann kommen diese, ich sage jetzt mal, diese 16 Cent, die kommen halt, bis ich irgendwann den Deckel zumache. Und dafür muss ich halt nichts mehr machen. Und das muss halt einmal verstanden werden eigentlich. Und dann haben sie eigentlich alle Blut geleckt.
Ja, absolut. Also ist natürlich wichtig, dass das Unternehmen auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre dann weiterhin existiert und nicht hops geht.
Genau.
Aber da kann man ja eben auch darauf achten, dass man eben qualitativ hochwertige Unternehmen auswählt. Und wie du auch sagtest, du schaust jetzt gar nicht so unbedingt auf Wachstumstitel, sondern dann eben auch eher auf etablierte Unternehmen, die eben ja schon lange am Markt sind und wo man auch von der Dividendenhistorie sieht, dass die regelmäßig Dividendezahlen erhöhen. Das sind ja so die Faktoren. Oder auf was achtest du da sonst noch so?
Genau, also es ist echt, wenn du mal schaust in meinem Depot, da sind ja halt auch so Positionen wie Procter & Gamble oder Coca-Cola oder auch McDonald's und sowas. Und das sind halt einfach Unternehmen, da muss ich im Prinzip nicht mal richtig Ahnung von Börse haben. Ich muss einfach nur mit offenen Augen durch die Innenstadt gehen oder allein nur durch den Supermarkt. Und dann wirst du mit Sicherheit in jedem Einkaufswagen wirst du ein Duschgel oder eine Fertigsoße oder auch nur ein Deo finden und ich schwöre dir, da ist irgendwo ein Unilever oder ein Procter & Gamble Stempel drauf. Und die Leute werden jetzt nicht von heute auf morgen aufhören, Shampoo zu benutzen oder Duschgel zu benutzen oder sich eine Cola zu kaufen. Und das sind halt so, das sind eigentlich fast schon so, ich schalte den Kopf aus Aktien, weil da brauchst du wirklich erstmal nicht viel abwägen, da musst du nicht eine riesen Analyse lesen, weil das sind einfach so Unternehmen, die gibt es garantiert auch noch in 10 Jahren und vermutlich auch noch, wenn meine Kinder irgendwann auf Rente gehen, könnte ich mir vorstellen, dass Coca-Cola immer noch da ist. Und das ist einfach so, die haben es halt geschafft, dass die im Grunde genommen eine Referenz sind für alle anderen dunklen Brausen. Also es ist ja egal, was du trinkst, sei es eine Afri-Cola oder eine Pepsi oder eine Fritz-Cola oder was auch immer. Du musst dir ja immer als Mitbewerber immer den Vergleich zu Coca-Cola gefallen lassen. Und wenn ein Unternehmen das geschafft hat, dass es quasi weltweit die Referenz für ein Produkt ist, dann können die eigentlich auch schon gar nicht mehr verschwinden vom Markt. Es sei denn, die kommen jetzt irgendwelche Riesenskandierchen raus, aber das kann ich mir bei Coca-Cola tatsächlich nicht vorstellen.
Ja, das stimmt. Also das sind halt eben echt Marken, die uns so im alltäglichen Leben einfach auch ja begegnen. Und genau. Dazu haben wir auch einfach einen Bezug dazu und ja auch alles eben Produkte des alltäglichen Grundbedarfs, ne, was du jetzt so gerade genannt hattest. Und fand ich wichtiger Punkt, den du da genannt hast, eben, dass du eben sagst, naja, Coca-Cola werden wir wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren trinken oder irgendwas an Flüssigkeiten, an Getränken, die eben Coca-Cola herstellt. Hatte ich auch gerade die Diskussion letztes Wochenende mit meinem Vater drüber tatsächlich. Man muss sich ja immer fragen, funktioniert eben dieses Geschäftsmodell eben auch noch?
Genau, richtig.
Weiter, ne? Und bei Getränken ist es eben, also egal wie der technologische Fortschritt weitergehen wird, wir brauchen ja irgendwie Flüssigkeiten, die wir zu uns nehmen. Und mit Geschmack ist das natürlich schöner, als immer nur Leitungswasser zu trinken.
Genau, richtig. Und wenn's dann doch mal ein Mineralwasser sein soll, dann gerne Apollinaris kaufen, ist nämlich auch Coca-Cola. Also man, selbst wenn man dann vielleicht sagt, oh ja, hier die Marke finde ich gut, einfach mal googeln, was die vielleicht noch alles bei sich in ihrer Produktmarke haben. weil ja. man täuscht sich manchmal. Man denkt immer so, ach, was krass, die gehören dazu oder die gehören dazu. Und das ist schon genial. Also das ist wirklich, wenn man dann doch mal überlegt, oh ja, was hätte ich gerne in meinem Depot? Auch vielleicht, wenn man wirklich ganz am Anfang steht und sich überlegt, oh, ich verstehe das alles nicht und es gibt so viele Unternehmen und so, dann einfach mal bei sich selber im Schrank gucken oder im Kühlschrank oder im Vorratsschrank oder wo auch immer. Einfach mal gucken, die Sachen, die einem gut schmecken, mal umdrehen und mal sehen, was da für ein Stempel drauf ist. Und wenn es fünfmal der gleiche ist, dann einfach mal überlegen, ob man die Marke nicht vielleicht auch im Depot haben will. Weil dann scheint es ja zu funktionieren. Und manche Sachen werden ja wirklich von Generation zu Generation weitergegeben, weil sie Sachen gut schmecken oder weil man das halt schon aus Kindertagen kennt oder so.
Ja. Ja, finde ich richtig cool, der Hinweis, dass du eben sagst, mach mal deinen Kühlschrank auf. Da habe ich auch noch gar nicht so dran gedacht, aber ist ja tatsächlich so. Und das Schöne ist ja, man ist ja dann in zwei Rollen. Also einmal eben als Aktionär, dass genau. man ja eben von der Entwicklung profitiert. Andersrum, wenn ich jetzt aber auch Käufer der Produkte bin, dann fördere ich ja auch die positive Entwicklung des Unternehmens, in das ich eben investiere. Also insofern, das geht ja in zwei Richtungen und coole Idee.
Ja, weil wir einfach irgendwie, wenn du weißt, dass es deins ist, so mehr oder weniger, dann nutzt du es auch irgendwie mit mehr Stolz oder du nutzt es einfach lieber als was anderes. Dann sagst du dir, komm, ich brauche jetzt Duschgel, ich habe sonst immer irgendwie, keine Ahnung, gewechselt zwischen dem und dem, aber eigentlich nehme ich jetzt nur noch das, so, weil das ist meine eigene Company quasi und dann unterstütze ich doch lieber die. Und das finde ich irgendwie ist auch so ein schönes Gefühl, auch wenn man einkaufen geht oder, keine Ahnung, mal angenommen, du hast McDonald's in deinem Depot und du fährst dann irgendwie bei dir in der Hauptstraße runter und da ist eine McDonald's-Filiale und der Parkplatz ist brechend voll und die Leute drücken sich an den Tischen, weil alles voll ist, dann fährst du vorbei und du grinst einfach nur, weil du weißt, jupp, der Umsatz läuft. Und das machst du halt nicht, wenn du das Unternehmen nicht bei dir im Depot hast. Also du verbindest dann gleich wieder nochmal andere positive Dinge damit.
Ja, man hat eine andere Beziehung dazu.
Genau,
ja.
Richtig.
Gut. Und wie gehst du genau vor, also wenn du investierst? Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, du machst das mit Aktien-Sparplänen. Machst du das grundsätzlich so, dass du nur Sparpläne auf die Aktien laufen hast oder investierst du auch mal größere Summen?
Also ich habe die Aktien-Sparpläne, das ist so, ich sag mal so die Basis, so mein Fundament. Die gehen jeden Monat immer rein und da kümmere ich mich auch nicht drum. Das wird eventuell mal in einer Höhe angepasst, wenn das von den Dividenden im Monat her passt, dass ich sagen kann, ich kann das gleichmäßig aufteilen, dann mache ich das. Dann ist das okay, dann wird das halt immer mehr. Aber im Grunde ja auch wieder nicht, weil ich es ja quasi umsonst wieder kriege. Und parallel dazu schaue ich aber auch immer, dass ich so, ja, ich weiß nicht, einmal im Monat oder alle zwei Monate auch mal eine größere Summe mir dann auspicke, entweder ein ganz neues Unternehmen, was ich quasi einmal starte und versuche so prozentual mich an den anderen zu orientieren, dass es nicht allzu übergewichtet wird, was mir bei Allianz jetzt nicht so gut gelungen ist, weil ich da einfach im Kaufrausch war irgendwie. Aber gut, das wird sich jetzt nach und nach.
Was ist so eine gute Quote am Gesamtportfolio für dich?
Na, ich hab ja jetzt so ungefähr 20 Aktien. Ich versuche, dass sie eigentlich alle sich so bei 5-6% einpendeln, dass sie also wirklich alle gleichmäßig sind. Ja. Da muss jetzt die Allianz noch ein bisschen warten, bis sie da hinkommt. Die ist aktuell bei 21, also da muss ich noch ein paar Sparpläne machen, bis ich da wieder auf 5% komme. Aber das macht einfach für mich, fürs Bauchgefühl einfach den größten Sinn, weil dann gleichen die sich alle ein bisschen aus und mein Depot wird nicht so volatil. Also es schwankt nicht so extrem ins Plus oder ins Minus, wenn für irgendein Unternehmen mal gerade gute oder schlechte Nachrichten kommen. Und dadurch habe ich immer eine schöne gerade Linie im Prinzip und laufe im Idealfall immer grün und im Plus. Und dann passt das für mich immer schöner. Dann kann ich gut schlafen und ich kann gut kaufen und dann ist auch in Ordnung.
Ja, du hast ja jetzt eine 100% Aktienquote bei dir im Depot. Wie hast du das erlebt jetzt mit der Corona-Krise? Da sind ja auch deine Positionen teilweise nach unten gegangen.
Ja, sind sie.
Auch da noch gut schlafen oder war das da dann doch mal so das erste Mal jetzt, seitdem du eben an der Börse unterwegs ist, wo du gesagt hast, oh, was ist denn jetzt los so?
Also es war natürlich erstmal echt ein Schock, weil ich das wahrscheinlich wie so viele auch komplett unterschätzt habe, dass das wirklich noch so ein Problem wird im Prinzip für die ganze Welt. Also als das so aufkam mit Corona in China, weiß ich noch, haben wir zusammengesessen mit Schwiegereltern und waren essen. Und ich meinte noch, ich so, ja komm Leute, das ist halt eine Grippe und die ist auch wieder vorbei und dann ist gut und in 3 Wochen machen wir alle wieder Halligalli. Und dann kam tatsächlich 4 Wochen später kam der Lockdown hier und das war schon ein Schock und mein Depot war bis dahin auch noch schön grün, ich glaube mit knapp 10% im Plus und nächsten Morgen, übertrieben gesehen, war ich irgendwie 19% im Minus, also das war schon krass. Hat mich aber tatsächlich, bin ich selber ein bisschen überrascht von mir, hat mich nicht großartig gejuckt, also ich fand es schon nicht mehr schön, ja, weil ich grün halt einfach lieber mag als rot. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass ich panisch geworden bin oder gesagt habe, ich muss jetzt hier schnell alles verkaufen und ich muss hier raus und das funktioniert nicht. Ich hab eigentlich mehr gehofft, dass das ein paar Wochen so bleibt, damit ich den nächsten Sparplan auch ein bisschen günstiger schießen kann. Mhm. Und das ist tatsächlich ganz gut aufgegangen. Und ich konnte wirklich bei einigen Positionen wirklich deutlich mehr bekommen fürs Geld. Das war ganz gut. Bei der Allianz war es ein bisschen ärgerlich, weil ich halt genau den Freitag vorm Lockdown gekauft habe. Genau am Allzeithoch und ich eine Woche später hätte ich 2 Aktien mehr kriegen können fürs Geld. Das war tatsächlich ein bisschen ärgerlich, aber gut, das ist dann auch wieder so ein Learning-Effekt im Endeffekt. Weiß ich halt beim nächsten Mal, ich kaufe dann halt doch lieber in 2 Tranchen und nicht in einer. Dann kann ich eventuell irgendwelche Preisrutscher dann doch noch besser ausmerzen, als wenn ich gleich alles kaufe.
Das war auch eins meiner Learnings. Also ich habe hier, ich habe die AXA im Portfolio.
Ja.
Und genau, also hat sich jetzt auch schon wieder erholt ein Stück weit seit der Krise, aber ja, ist immer noch nicht grün wieder.
Also, nee, genau, das ist meine Allianz auch nicht. Allianz
wird ja auch noch nicht wieder grün sein.
Richtig.
Genau, also ich meine, das sind zwei große Versicherungsunternehmen, die haben Kohle ohne Ende. Und insofern bin ich auch weiterhin von der Finanzstärke der AXA überzeugt und auch bei der Allianz mache ich mir da gar keine Sorgen. Aber ja, wie du eben sagst, das ist mir so ein Dorn im Auge aktuell. Also ich bin da auch super entspannt. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, oh, was ist denn jetzt hier los? Weil zwischendrin war ich da wirklich mal mit irgendwie knapp 40% unter Wasser. Mhm. Sah nicht schön aus, aber an sich eben, man hat ja diese Entscheidung wie für langfristig eben getroffen. Ne?
Genau.
Und ohnehin das eben jetzt irgendwie wieder in einem Monat zu verkaufen und dann die Gewinne mitzunehmen. Insofern, wenn man sich da auf eine Strategie festgelegt hat, geht man da dann auch einfach anders mit um in so einer Situation. Ne?
Richtig, genau, ja, weil man halt einfach ja weiß, man hat ja auch gar nicht vor, die Aktien jetzt morgen zu verkaufen oder nächste Woche, sondern das ist ja wirklich bei mir angelegt auf die nächsten 30, 40 Jahre. Und dann denke ich mir auch so, okay, rechnen wir mal kurz zurück, 2008 ist jetzt 12 Jahre her, da sah es ja gefühlt auch schon so aus. Einmal ganz schlimm. Ja. Und wenn man dann überlegt, wo wir letztes Jahr im Dezember gestanden haben, das war ja der Wahnsinn. Und das sind im Endeffekt ja nur dann 11 Jahre gewesen. Also wenn ich jetzt überlege, gut, dann habe ich halt, bin jetzt 36, dann habe ich mit 46 nachher, wenn das jetzt die nächsten 10 Jahre wieder so hoch geht wie die letzten 10 Jahre nach dieser einen Korrektur, dann lege ich mich da ganz entspannt zurück, weil dann habe ich wahrscheinlich nicht nur 10% plus nachher am Jahresende, sondern weiß ich nicht, 60-70% plus und dann ist es alles gut. Dann bin ich fein.
Ja. Naja, und die Dividenden werden ja auch trotzdem weiter bezahlt. Ne? Ich weiß nicht,
genau. Wie
es bei der Allianz ist. Die AXA hat jetzt gesagt, die reduzieren um die Hälfte.
Okay.
Mit der Option, dass sie Ende des Jahres die andere Hälfte ausschütten. Also sie haben jetzt eben schon weniger ausgeschüttet, aber immerhin sie zahlen. Das ist ja schon mal auch ein positives Signal, trotz der Herausforderungen gerade und das offen zu lassen, eben, dass sie die zweite Hälfte zum Jahresende ausschütten, fand ich jetzt eine ganz gute Lösung so.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem in erster Linie ist es ja für uns, da wir ja noch so einen langen Anlagehorizont haben, ist es ja erstmal gut, dass dass es dem Unternehmen gut geht, weil wir aktuell ja noch nicht auf die Dividenden angewiesen sind. Also noch kann ich meine Wasser- und Stromrechnung auch noch aus eigener Tasche bezahlen. Noch soll die Dividende das nicht machen. Und dann habe ich lieber jetzt vielleicht mal die Hälfte oder vielleicht auch mal gar nichts über Disney, die es jetzt ausgesetzt haben. Verzichte ich halt mal auf meine 1,23 Euro oder was ich kriege. Und dafür geht es Disney aber besser und damit kann ich gut leben. Dafür gibt es vielleicht Disney auch in 10 Jahren noch oder in 30 Jahren noch, wovon man mal ausgehen kann und sollte. Und also es gab ja immer mal Dividendenkürzungen. Die ganzen Banken alle nach der Finanzkrise, was haben sie alle gesenkt? Wells Fargo damals auf 5 Cent runter, sind jetzt wieder bei 51 Cent, haben seit 7 Jahren erhöht, werden jetzt wahrscheinlich wieder reduzieren nach den Quartalszahlen, also wollen sie das wohl verkünden, soll dann wohl reduziert werden auf, ich glaube, 20, 30 Cent in dem Dreh. Okay. Ja, klar, es ist natürlich schade, ne? Man hat sich das ja vorher schon so schön gerechnet in seiner Traumwelt, geil, dann bekomme ich ja hier 8 Euro so und so oder was pro Quartal. Jetzt sind es dann vielleicht nur noch 4, aber letzten Endes, so what, ne? Also die haben ja, gerade die Banken haben ja jetzt eine viel bessere Ausgangslage als noch 2008. Da waren sie halt alle pleite. Jetzt haben sie die Tresore alle voller Kohle und wissen eigentlich nicht, wohin damit. Und von daher bin ich da ganz entspannt. Dann sollen sie mal 1-2 Jahre die Dividende zurückhalten und dann ist auch in Ordnung. Ich bin ja immer noch bei einer guten Rendite an sich, selbst wenn sie die Dividende halbieren.
Ja, also wenn das wieder ins Wachstum gesteckt wird, ne, also es ist ja auch, unterliegt ja dem Management des Unternehmens eben zu schauen, natürlich die Aktionäre wollen irgendwo auch an den Gewinnen beteiligt werden, aber es ist ja auch im Interesse der Aktionäre eben, das Unternehmen weiterzuentwickeln.
Und genau, richtig.
Auf diesem unruhigen Fahrwasser irgendwie wieder, ja, gut durchzulotsen, und da ist es dann eben vielleicht auch mal so, um eben genau das möglich zu machen, dass sich das Unternehmen ja auch weiterhin positiv entwickelt, dass man da dann mal die Dividende kürzen muss. Und solange das eben ja jetzt nur mal einmal so ist und jetzt nicht die nächsten 10 Jahre dann zur Gewohnheit wird,
genau,
ist das ja in Ordnung, ne? Also das ist ja normales Finanzmanagement irgendwo, was wir in unseren privaten Haushalten betreiben und was ja eben natürlich auf Business-Ebene dann noch professioneller betrieben wird.
Genau, richtig. Das ist ja bei uns genauso, wie du eben sagst. Das ist halt genau das Gleiche. Wenn es mir finanziell gerade nicht gut geht, weil ich vielleicht Kurzarbeit habe oder arbeitslos werde, ja, dann kann ich meinem Kind auch keine 200 Euro Taschengeld bezahlen, sondern sag vielleicht, komm, hier hast du mal 20. Wenn es mir wieder besser geht, bekommst du mehr vielleicht. Und dann geht das ja auch. Und im Endeffekt muss man das auch so ein bisschen so sehen. Also muss man lieber erstmal schauen, dass dem Unternehmen gut geht. Und wenn es dem gut geht, dann geht es mir als Aktionär nachher auch wieder gut.
Ja, richtig, absolut. Wo informierst du dich denn, wenn du mal sagst, okay, jetzt will ich eine neue Aktie mal mit reinnehmen, weil ich bei dir jetzt schon so rausgehört habe, du bist auch immer auf der Suche nach neuen Titeln. Wie stellst du das an, dass du sagst, oh, hier ist mal wieder was Interessantes, da könnte ich jetzt mal wieder einen Sparplan draufsetzen?
Also ich gucke sehr, sehr gerne bei Insta. Da gibt es ein paar sehr tolle Kanäle, die gerne auch mal unbekanntere Aktien so ein bisschen vorstellen. Dann habe ich zumindest schon mal Namen von Unternehmen, die ich gar nicht kannte zum Beispiel. Dann schaue ich mir die im Internet an, Finanzen.net oder Wall Street Journal oder sowas in der Art, und schaue das dann da selber, recherchiere quasi für mich, gucke, ob das passt, auch ob die Zahlen wirklich passen, also wie die Gewinne.
Oder wenn du dann dir das Unternehmen anschaust?
Ja, ich gucke auf die Ergebnisse pro Aktie, also Earnings per Share schaue ich mir an, wie ist da die Entwicklung, ich gucke, wie die Eigenkapitalquote ist, wie hoch die Verschuldung ist, ob es kurz- oder langfristige Schulden sind, und ich gucke mir auch tatsächlich immer ganz gerne mal die Mitarbeiterzahl an, weil das ist so ein Fixkostenblock, den schiebst du halt erstmal vor dir her, auch wenn es dir nicht so gut geht, wenn du jetzt nicht gerade in Amerika ein Unternehmen bist, wo du von heute auf morgen die Leute kündigen kannst, dann hast du halt echt ein Problem. Gerade ein deutsches Unternehmen, wir haben mit einer der schwersten Hürden, Leute rauszukriegen mit unserem Kündigungsschutz hier. Und wenn du dann irgendwie ein Unternehmen bist mit 500.000 Mitarbeiter, wenn ich dann nur rechne, dass wenn die alle im Schnitt 2 netto verdienen, dann bin ich als Unternehmen schon mit 4 brutto plus minus dabei, dann kostet mich das schon richtig Geld. Und wenn ich dann in Schieflage gerate, irgendwie finanziell, dann kann ich halt auch nicht von diesem auf den nächsten Monat irgendwie mal eben die Kosten rapide einsparen. Und dann muss man halt wirklich schauen, ja, wie können sie es überhaupt noch stemmen und sind sie überhaupt in der Lage, das zu stemmen? Oder manchmal hat man das auch, dann siehst du bei den Mitarbeiterzahlen, die ersten 3 Jahre haben sie immer im Schnitt 10.000 Leute eingestellt und danach haben sie irgendwie 20 immer entlassen, jedes Jahr 20.000, und dann weiß man auch immer nicht so, warum stellen sie erst 10.000 ein und schmeißen dann 20 raus, und was ist denn da, was läuft denn da falsch mit dem Management? Also irgendwie, ich weiß doch, wie viele Leute ich brauche, und wenn ich merke, okay, ich wachse, ja klar, dann stelle ich Leute ein, aber dann schmeiße ich ja nicht plötzlich 2 Leute raus, von wo ich früher einen eingestellt habe. Also das ist so ein bisschen, da gucke ich schon gerne mal, und wenn es da wirklich komplette Widersprüche gibt, dann ja, dann falle ich schon auch gerne mal raus aus meinem näheren Kreis.
Ja, es ist ein interessanter Punkt mit den Mitarbeiterzahlen. cool. Ja, finde ich gut, dass du nicht nur rein nackte Zahlen anschaust, sondern auch so ein bisschen, ja, es sind dann sehr so Soft-Faktoren und eben auch vor allen Dingen, was du gerade sagtest, die ja vom Management des Unternehmens abhängen. Ne? Also das Unternehmen kann ja gute Zahlen haben, aber in erster Linie ist ja eben auch das Management dafür verantwortlich, wie sich so ein Unternehmen entwickelt und wie die Zahlen eben auch am Jahresende aussehen. Ne?
Genau, richtig.
Ja. Das hört sich bei dir jetzt alles so an, als hast du nur positive Erfahrungen gemacht so in deinem ersten Jahr. Gab es auch irgendwelche Fehlinvestments, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt mal so richtig in die Hose gegangen?
Ja, also vom Timing her natürlich hier die Allianz, ne? Also es war natürlich so für mich halt echt der beschissenste Tag eigentlich, ne? War auf dem Freitag bin ich nach Hause, hab gesagt, so, jetzt kaufst du die Allianz. Die wächst und wächst, da würdest du jetzt auch mal endlich teilhaben. Du wolltest ja eh schon lange Allianz im Depot haben. Jetzt kaufst du die. Und dann, ja, halt gekauft und Montag war alles noch gut. Und Dienstag gucke ich ins Depot und dann war sie irgendwie nur noch von 235, war Alltime High, da habe ich sie gekauft, war sie runter auf, ich glaube, 190. Das war natürlich bitter. Also ja. Ich habe schon auch andere Positionen, die auch gerne mal kurz rot sind oder mal kurz andippen, so Pfizer und so, die sind halt sehr, die gehen halt gerne mal 3% rauf und 4% runter, weil Pharma einfach, da ist halt auch viel Hype dann mit drin. Ne? Dann heißt es wieder, ja, wir haben ein Impfstoff hier und dann springen sie alle drauf an und dann heißt es nächste Woche, ah, da ist auch nicht so doll, dann springen sie alle wieder ab. Und also da bin ich immer mal so grün, mal rot, das ist nicht so schlimm. Und ja, alle anderen, nee, ich kann tatsächlich ganz gut damit leben, also auch mit den Positionen, die so ein bisschen roter sind und wahrscheinlich auch die nächsten Monate noch rot bleiben werden, so wie BP zum Beispiel, aber das geht halt allen Raffinerien oder Ölversorgern gerade so. Ich meine, Shell sieht auch gerade nicht so blendend aus. Und ich glaube, die einzige Firma, die aktuell noch so halbwegs gut dabei ist, ist meines Wissens Chevron in dem Segment. Aber alle anderen sind halt echt gebeutelt. Nur woher soll es auch kommen? Ich meine, im Moment, wenn keine globale Bewegung stattfindet im Handel, dann kann halt auch nicht viel Sprit verbraucht werden. Dann brauchst du halt auch keine Shell und keine BP in rauen Mengen. Und du brauchst halt auch nicht unbedingt eine Hafenaktie wie die Hala zum Beispiel. Die haben natürlich beide schön abgebaut. So, aber ja. Dann muss man halt wirklich, da darf man halt keine Panik schieben und sagen, oh Gott, jetzt verkaufe ich den Mist, weil ich habe ja voll in die Suppe gegriffen, sondern dann sagt man halt, ja gut, aber die Wirtschaftsweisen gehen ja schon davon aus, wenn es richtig gut läuft, dann haben wir nächstes Jahr einen Exportplus von 25%. Wenn es schlecht läuft, von 6%. Dann denke ich mir, okay, wenn es schlecht läuft, 6% plus, irgendwie müsste ich die Container auch loskriegen. Und ich kann die nicht alle mit der Bahn schicken, weil das dauert nach Amerika ein bisschen länger. Das werden also wahrscheinlich wieder Schiffscontainer werden. So, und die muss halt auch irgendeiner wieder verpacken und den Dampfer muss halt auch irgendeiner betanken. Und von daher, bei BP freue ich mich tatsächlich aktuell einfach nur dafür, dass ich die noch ein bisschen günstiger kriege und jeden Monat und dadurch meinen Durchschnitt einfach senken kann. Ja. Und das kann natürlich sein, dass die in 2 Jahren sagen, oh nee, wir haben es nicht mehr, wir machen den Laden jetzt dicht. Aber ich sag mal, BP und Shell, die haben schon ganz andere Katastrophen gemeistert. BP ja gerade mit der Deepwater Horizon-Geschichte vor 10 Jahren, mit der Ölplattform und beide Unternehmen damals die große Ölkrise, wo kaum ein Auto gefahren ist und trotzdem gibt es beide noch. Also ich mache mir da tatsächlich jetzt nicht so Riesengedanken. Vielleicht, weil das Depot noch keine 6 Stellen hat, sondern nur 4 Stellen, bald 5. Vielleicht ist es deswegen, vielleicht sind es einfach noch nicht die immensen Summen, die ich habe, dass mich das einfach relativ kalt lässt. Vielleicht ist es einfach das Alter. Ich habe keine Ahnung. Aber nee, ich mache mir da tatsächlich nicht so die Platte.
Ich habe das Gefühl, dass du halt schon dir eben Gedanken machst, wo du dein Geld rein investierst, dir das Unternehmen sehr genau anschaust und ja eben weißt, was du tust und da auch hinterstehst dann hinter dieser Entscheidung und dann eben auch an das Unternehmen glaubst und kann mir vorstellen, dass das eben dann auch dazu führt, dass man sich dann mit seinen Investments auch wohlfühlt und nicht bei jedem kleinen Ausreißer da irgendwo gleich unruhig wird und ja nachts eben nicht mehr schlafen kann, weil man denkt, oh Gott, was habe ich denn jetzt da gemacht? Ne? Weil dann würde man sich ja selbst auch in Frage stellen irgendwo. Ne?
Genau, also ich kaufe auch nichts, wo ich nicht 100% hinterstehe oder nicht 100% sagen kann, wenn das Ding jetzt morgen bei Null steht, dann kann ich mit dem Verlust nicht umgehen. Also alles, was da drin ist in dem Depot, ist tatsächlich so kalkuliert, dass ich damit klarkommen würde, wenn es halt morgen nicht mehr da ist. Weil dann, ja, wenn ich davon überzeugt bin, dass es morgen nicht mehr da ist, dann stecke ich da entweder gar kein Geld mit rein oder das ist halt nur so ein ich probiere es mal aus und mache da vielleicht 100 Euro rein oder so und guck mal, wie sich das entwickelt, wie jetzt Wasserstoff bei Nell und so. Da habe ich letztes Jahr im Juli, da war mein Depot gerade 4 Wochen alt, habe ich gesagt, komm, mach mal 100 Euro in Nell rein. Das war dann zu der Zeit 50% vom Depot, weil ich mit 4 Aktien angefangen habe, auf 25 Euro, war halt mein halbes Depot mit Nell voll. Sah natürlich super aus. Mega, mega volatile Aktie, den einen Tag 10% im Plus, das ganze Depot, den nächsten Tag 20% im Minus. Das war schon so ein Up and Down, da habe ich gedacht, Gott, das ist ja gar nicht meins. Und dann war ich wirklich froh, dass das mit jedem Monat, dass diese Position immer, immer kleiner wurde. Und aber selbst wenn die pleite gemacht hätten von heute auf morgen, gut, dann wären die 100 Euro weg gewesen. Das ist jetzt aber kein Betrag, den ich zum Überleben brauche und wo ich nicht vorher gewusst hätte, wenn der fehlt, dann ist es halt weg. Also es ist jetzt nicht schlimm.
Es passt halt zu deiner Gesamtstrategie, dass du eben sagst, es ist eben nur ein kleiner prozentualer vom Wert vom Gesamtportfolio. Ne?
Genau, und richtig.
Das Risiko eben auf mehrere Werte verteilt und wenn da halt mal einer von hops geht, ja, dann ist das ärgerlich und blöd, aber klar, dann gibt es eben noch viele andere, die eben auch gut laufen. Ne?
Genau, das ist richtig.
Ja, immer so hoffentlich mehr grüne Ampeln als rote.
Ja, also es arbeitet sich langsam wieder vor.
Hoffentlich ein Plus sein, aber da kommt es auf den einzelnen Wert an sich ja gar nicht mehr so doll an, wenn man da eine gute Streuung eben für sich auch aufbaut.
Genau, richtig. Und ich komme halt mit allen Positionen klar und weiß für mich persönlich, dass ich die alle auch immer wieder kaufen würde, tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, nee, also damit, nee, hätte ich mal lieber lassen sollen. Nee, waren alle durchdacht, so für mich persönlich. Und ich könnte die alle wieder nehmen. Also ich bin vielleicht nicht der Beste im Timing, ne? So siehe Allianz, aber ja, dafür habe ich Sitzfleisch und dann mache ich es wieder wett.
Ja, ja. Oder aber einfach eben über einen Sparplan laufen, da
genau,
hast du das Problem eben dann auch nicht.
Ne? Nee, richtig, genau, da ist es dann auch egal. Und dann
auch nie den schlechtesten.
Richtig. Und dann gleicht sich's wieder aus.
Was würdest du anderen raten, die jetzt gerade am Anfang stehen und die sich ja vielleicht eben auch, wie es bei dir der Fall war, eben noch nicht so richtig trauen?
Also für alle die sich nicht trauen zu starten, kann ich einfach nur sagen, macht es, weil ein Depot zu eröffnen ist prinzipiell erstmal kostenlos bei den ganzen großen Anbietern, auch bei den kleinen meines Wissens, wenn man nicht gerade auf ein schwarzes Schaf reinfällt. Macht es erstmal und probiert es aus. Nehmt euch 25 Euro, die sind immer da. Das spielt auch gar keine Rolle, ob dann alleinerziehende Hausfrau oder ob der Topmanager. 25 Euro sind für den einen vielleicht mehr als für den anderen, aber ich behaupte einfach mal, die sind bei jedem Haushalt da. Und dann nehmt diese 25 Euro und packt sie erstmal nur aufs Depot, dann sind sie schon mal vom Konto weg. Und dann überlegt euch einfach, geht einfach mal mit offenen Augen raus und schaut mal, was ihr vielleicht selber gerne mögt oder was euer ganzer Bekanntenkreis benutzt vielleicht. Guckt mal bei der Arbeit in der Pause. Nutzen alle vermutlich ihr Handy, anstatt sich miteinander zu unterhalten. Guckt mal, von welcher Marke das Handy ist zum Beispiel. So, und wenn du von 10 Kollegen 9 Leute hast, die ein iPhone haben und 8 davon haben erzählt, dass sie letzte Woche das neue gekauft haben, dann ist vielleicht Apple gar keine schlechte Idee für dich. Dann guck dir Apple einmal an und mach einen Sparplan auf Apple. Du hast dann zwar mit 25 Euro nicht eine Aktie komplett, aber du hast dann 0,2% vielleicht und die ist dann vielleicht in 3 Wochen mehr wert, als du dafür ausgegeben hast und dann bist du schon grün und dann freust du dich und ja, und so geht's im Endeffekt immer weiter. Letzten Endes, anders habe ich auch nicht angefangen. Ich hab gesagt, ich fange im Juni an. Ich mache erstmal 4 Unternehmen, die weiß ich auf jeden Fall, die sind safe. Das sind so No-Brainer so für mich persönlich. Die kann ich investieren, ohne hier nächtelang zu analysieren. Und,
was waren das für 4 Unternehmen, mit denen du gestartet bist?
Das war Apple, das war Microsoft, McDonald's und Pfizer.
Ja.
Weil ich halt gesagt habe, krank werden die Leute immer. Das heißt, Pharma ist super. Das ist auch egal, ob es der Wirtschaft gerade gut geht oder nicht. Dein Körper sucht es ja nicht aus, wann er krank wird. Also so gesehen, Pharma, tipptopp. Apple, brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding wird immer irgendwie Gewinne einfahren, wenn da jetzt nicht gerade irgendwas richtig Gravierendes passiert. Microsoft, ich kenne keinen Rechner in einem Büro, wo kein Microsoft drauf läuft. Es sei denn, du hast irgendwo eine Grafikagentur, die nutzen meistens Apple, habe ich ja dann auch wieder im Portfolio. Und McDonald's, ja, also wer war noch nicht bei McDonald's? Also ich glaube, jeder war schon mal da und für Kinder ist es meist sogar eine Belohnung, dahin zu gehen oder wenn die Eltern da mit einem hingehen. Von daher verbinden die was Positives damit und werden wahrscheinlich später auch wieder hingehen. Und das waren halt wirklich so die vier Säulen, wo ich gesagt habe, die müssen wirklich vom ersten Tag an da rein, denn da werde ich wahrscheinlich nie das bereuen, dass ich die reingenommen habe. Und ja, was soll ich sagen? Microsoft ist super grün bei mir, Apple ist super grün, Pfizer schwankt immer zwischen Rot und Grün und McDonald's hat jetzt gerade was abbekommen durch Corona, ist ein bisschen im Roten, auch nicht viel im Rot, aber ein bisschen und war aber bis Februar auch gut im Grün. Also das waren wirklich so Positionen, die habe ich eigentlich von Tag 1 an nur mit Plus gehalten. Das war wirklich ein Traum.
Ja, cool. Also was ich bei dir echt richtig genial finde, dass du ja gar nicht jetzt unbedingt irgendwie so einen Börsenbrief liest und da wird dann über eine Aktie gesprochen, die da gehypt wird, sondern wirklich im Alltag schaust, welche Produkte gut funktionieren irgendwo. Ne? Vorhin am Beispiel mit dem Kühlschrank einfach mal reingucken, was hat man denn da, oder auch eben jetzt gerade dein Apple-Beispiel. Das finde ich ist echt eine coole Herangehensweise, die im ersten Moment ja auch gar nichts mit dem Thema Börse und Aktien zu tun hat, sondern ja, eine schöne Art und Weise, sich dem Thema zu nähern.
Dankeschön.
Ja, super. Ja, wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen. Ich habe am Ende immer ja drei Sätze, die du gern vervollständigst. Das machen bei mir alle Interviewgäste so.
Okay, dann mache ich das auch.
Super. Ja, dann starte ich mit der ersten Frage, wenn du bereit bist.
Okay, ich bin bereit.
Sehr schön. Geld ist für dich was?
Geld ist für mich schlichtweg Freiheit, weil du mit Geld alles machen kannst. Du kannst dir eigentlich alles kaufen und sei es nur Zeit, also Freizeit in dem Sinne und Gesundheit im weitesten Sinne kannst du dir auch mit Geld kaufen, weil ich glaube, es wird keinen geben, der privat versichert ist zum Beispiel, der sagt, er fühlt sich schlechter behandelt wie jemand ohne Versicherung. Und von daher ist Geld für mich die pure Freiheit.
Schön, ja. Reich sein bedeutet für dich?
Reich sein bedeutet für mich, Zeit zu haben. Und das muss auch, hat tatsächlich mit dem Kontostand nichts zu tun, weil Zeit ist einfach, die kannst du einfach nicht bezahlen, die hast du einfach dann. Und das ist so viel wert, wenn ich im Urlaub morgens mit meinem Kater, mit meiner Frau auf der Terrasse sitzen kann, in der Sonne sitzen kann und einen Kaffee trinken kann. Das ist mehr wert als 5% plus bei Apple gerade in dem Moment. Das ist zwar schön, wenn die Aktien steigen, aber die geben mir halt auch keine Zeit. Mit denen kann ich mir Zeit erkaufen, aber die bringen mir halt per se erstmal so die Zeit nicht zurück. Und die nutze ich sehr gerne, das ist für mich Reichtum.
Das hast du schön gesagt. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Ja, also wenn Geld keine Rolle spielen würde, im Sinne von, wenn ich so viel Geld hätte, dass es nicht leer wird, dann würde ich hier vermutlich in Deutschland meine Zelte abbrechen und mir in irgendeinem Land, wo es nie kälter wird wie 25 Grad, ein schönes Häuschen kaufen. Aber einfach, weil ich den Winter nicht mag und ich einfach keine Lust habe zu kratzen und zu streuen und dieses Ganze. Nee, ist einfach nicht meins. Ich laufe lieber im T-Shirt rum als in dicker Jacke. Wenn Geld keine Rolle spielen würde im Sinne von, es gibt kein Geld auf der Welt, würde ich, ich glaube, alles genauso machen wie jetzt. Ich mag meinen Job, ich mag mein Leben so, wie ich es habe. Nur den Winter mag ich nicht.
Ja, das waren schöne Abschlussworte, unterschreibe ich dir sofort. Ich bin auch kein Winterkind, sondern Sommerkind. Und insofern, ja, bin ich froh, dass wir jetzt Sommer haben. Du sicherlich auch.
Absolut, und absolut.
Ich hoffe, dass das Wetter in Berlin und Hamburg jetzt dieses Wochenende mitspielt. Und ja, wünsche dir viele Sonnenstunden auf jeden Fall für das Wochenende.
Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Ich drücke uns mal einfach beiden die Daumen, dass wir ordentlich Sonnenstunden abbekommen.
Ja. Ja, cool, dass du heute dabei warst in dem Podcast.
Hat sehr gerne.
Ich fand es sehr spannend, mich mit dir auszutauschen. Und ja, verfolge auf jeden Fall weiterhin auch deine Aktieninvestments.
Ja, klasse. Schön, dass du dabei bist.
Ja, dann mach's gut. Bis dann, Florian. Tschüss.
Mach's gut, Saskia. Tschüss.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.